Herzlich willkommen zu den Podcasts von Indigo Feuer mit Satnam Paulus Thomas Weber. Wie geht lebendiges, authentisches Menschsein heute? Wir schöpfen dazu aus den alten und großen Quellen spiritueller Wege und verbinden dies mit modernen Einsichten und Forschungen. Wenn du mehr davon hören willst oder tiefer eintauchen möchtest mit Seminaren, einem Retreat oder auch Ausbildung, dann kannst du unsere Webseite besuchen www.indigofeuer.de. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude und Inspiration beim Zuhören.
Wollen wir mal was sagen zu Meditation und im Alltag? Das ist ja so etwas auch unsere Spur. Und immer wieder diese Kernpraxis, wo ich auch wahrnehme, wenn andere Techniken geübt werden und Meditation fehlt oder das Meditationselement. Es muss jetzt nicht immer die formale Sitzmeditation sein, aber das Element des nicht weiteren Input spüren, lauschen, wahrnehmen, die Raum geben. Wenn das fehlt, dann geschieht entweder die Reifung sehr langsam oder nicht, oder es wird zu einem Trip oder einem Hype nach Erfahrung. Von daher lohnt es da immer wieder hinzuschauen, dass so mein Teaching am Sonntag, das letzte Mal, haben wir angeschaut, letzten Modul, explizite Meditation, wenn ihr euch erinnert, dann das interessante Phänomen der Nicht-Meditation, wo wir einfach dieses Ich meditiere lassen und einfach spüren und keine Technik anwenden. Und dann die implizite Meditation. Und da möchte ich noch ein bisschen weitermachen. Und eben war ja nochmal klar miteinander nach der Meditation, wie Meditation eine Verbindung zu dem ist, was wir immer sind, immer schon sind, zu dem zeitlos Seienden, Seelenpräsenz, innere Präsenz, wahres Wesen, Essenz. Und dann das Werden unterstützt, uns transparent macht, Werkzeug, Medium, lebendige Menschen werden lässt, die reifer und reifer werden können. Und das Dritte, wie Meditation eben auch Ritual ist und etwas hineinwirkt in die Welt, entlang auch dieser schönen Aussage von dem alten Zen-Meister, stets wohne im großen Erbarmen, gemeint Mitgefühl und Liebe, und lasse die unermesslichen Segnungen deiner Meditationspraxis, das ist dein Leben und Sterben, allen Wesen zuteil werden. Heute mag ich etwas sagen zu der Tradition der Siddhas. Vielleicht erinnert ihr euch, im ersten Talk und dieses Jahres habe ich darauf Bezug genommen, und ich tue das immer im ersten Modul, weil ich den Siddhas eigentlich die Idee dieses Jahrestrainings verdanke und viele unserer Kurse. Die alten Siddhas, Mahasiddhas genannt oft, also die großen, erwachten, realisierten, heißt es übersetzt, die einen radikalen spirituellen Weg gegangen sind, leben historisch ungefähr so um die Zeitenwende, etwas nach Christus 200 bis 800 im Indischen und dann bis ins Tibetische rein, Raum, indisch-tibetisch. Und da mischen sich die Traditionen vom Yoga, vom Hinduismus und vom Vajrayana-Buddhismus, der entsteht da, also von der buddhistischen Tradition. Und die nehmen das nicht so genau, was jetzt was das Hauptsache funktioniert. Eigentlich sehr pragmatisch, ein bisschen wie wir heute. Und die Siddhas haben noch mehr Eigenschaften, die wir heute haben. Die haben nämlich was ganz, ganz Großartiges entdeckt. Und das mag ich mit euch teilen. Die haben mitbekommen, dass es Einsiedlerinnen und Einsiedler gibt, die sogenannte erste Form, die sich zurückziehen und die ihr Leben der Meditation, der spirituellen Praxis widmen. Und die haben auch gesehen, wie das große Früchte und großes Erwachen hervorbringen kann. Sie konnten aber auch mitbekommen, dass es A, eine besondere Gnade, sag ich mal, ein besonderes Geschenk ist, dass jemand das kann und will und sich auch leistet und sich damit auch, sag mal, beurlaubt vom Rest des Lebens.
Und auch von der Begabung her, das ist nicht etwas, was jetzt jede und jeder einfach machen kann, nach dem Motto, oh, ich werde jetzt mal Einsiedler für den Rest meines Lebens. Coole Idee, bis ich 114 bin. Das funktioniert nicht, das ist heftig, das ist wuchtig, das ist nicht gemütlich. Das ist ein Feuerlauf. Und ein bisschen was kenne ich davon. Deshalb darf ich das so sagen, von innen her. Der Schatten des Einsiedlertums, Einsiedlerinnentums, gibt ja große Gestalten. Tenzin Palmo zum Beispiel, großartige buddhistische Meisterin, die 12 Jahre in ihrer Höhle im Schnee meditiert hat, im Himalaya. Darüber geschrieben, wenn ihr das lesen wollt, faszinierendes Buch. Auch Zeugnis einer großen erleuchteten Frau, Tenzin Palmo. The Cave in the Snow. Im Deutschen übersetzt mit Licht, das keinen Schatten wirft. Der hier aber Schatten, also nicht für Sie, aber für die meisten anderen ist, dass wir logisch, dass wir bestimmte Bereiche, viele Bereiche des Lebens, von Paarbeziehung, Kinder, Sexualität, Altersgeschäft etc. ausklammern. Das heißt, wir sind nicht trainiert in diesen Feldern. Wenn jetzt jemand aus solch einer Erfahrung in das menschliche Leben, alle Tage unseres Lebens eintaucht, wird sie oder er unter Umständen davon getriggert oder überwältigt, weil sie sich damit nicht auskennen. Das heißt, es ist eine Hochentwicklung einer Seite von Menschsein, aber nicht das komplette Bild. Große Ehrfurcht, ja, klar, keine Frage, aber es ist nicht unbedingt das Reifungsbild von einem integrativen, ganzheitlichen, authentischen Menschenleben. Das müssen wir uns klar machen. Dann gibt es den zweiten, sogenannten zweiten Weg. Das ist der erste Weg, historisch. Der zweite Weg, also wir sind im spirituellen Feld von Leuten, die dem Enlightenment Drive, dem inneren Ruf des Erwachens, oder westlich würden wir sagen, dem göttlichen Ruf folgen. Das zweite, kennt ihr auch, oder ist ein bisschen vertrauter, kommt uns ein bisschen näher, ist Gemeinschaft bilden, ist die sogenannte monastische Linie. Frauen und Männer haben wir auch gemischt. Und alte Modelle, neue Modelle, also in der Gemeinschaft sich zu sammeln, von einem Geist, alle haben das gleiche Anliegen, die wollen erwachen, den spirituellen Weg gehen oder am besten würden sie sagen, würden mit ganzem Herzen Gott suchen, so und tun sich zusammen, also sinnvoll, auch gut. Diese Siddhas, unsere Freunde von damals und Freundin, die haben aber gesehen, dass dieses Monastische auch dazu neigt, so eine Sonderwelt zu kreieren, die in sich auch ihre Heftigkeit hat und Schwierigkeit, aber die manchmal Schwierigkeiten kreiert, die man ohne die Gemeinschaft nicht hätte. Also die unterm Strich ein Stück überflüssig sind. Abgesehen davon, dass es auch eine spezielle Berufung und Begabung braucht, so leben zu wollen, das natürlich viele Menschen nicht wollen, es ist eine Sonderwelt. Und die haben die Neigung, das kommt nochmal dazu, nochmal mehr als bei der Einsiedlerlinie, die haben die Neigung, damit sie miteinander auskommen, sich abzusprechen mit bestimmten Regeln, an die sich alle halten. Und irgendwann übernehmen diese Regeln die Führung. Und irgendwann regieren die Regeln und nicht mehr die Menschen. Irgendwann ist der Mensch für den Sabbat da und nicht der Sabbat für den Menschen. Und das könnt ihr in allen Religionsgemeinschaften sehen. Und das haben die gesehen, dass das sehr toll, aber auch schattenreich ist. Und dann haben die sich gedacht, es muss doch noch was anderes geben. Wie ist denn, wenn wir bei der Realität anfangen, in der wir uns befinden? Also, wir haben alle Familien oder viele von uns haben Familie, viele sind sehr arm, es waren viele Frauen dabei, die hatten Kinder, die lieben sie, die wollen sie auch nicht verlassen. So, und wie ist denn, wenn wir dieses Leben alle Tage unseres Lebens verbinden mit diesen beiden anderen Aspekten? Dass wir uns hin und wieder treffen in einer Art Forschungsgruppe, Übungsgruppe von Gleichgesinnten, die miteinander praktizieren, irgendwo im Dschungel, Sumpf oder Urwald oder in den Bergen, wo uns sonst keiner findet und nervt. Und wir nehmen uns da ein verlängertes Wochenende und praktizieren. Und was wir da praktizieren, bleibt geheim, weil wir nicht wollen, dass uns jemand reinredet. Und wir entwickeln, weil wir ja mehrere sind, wir nutzen die Kollektivintelligenz von uns allen, wir entwickeln hochkarätige Praktiken, die uns in diesem Leben zur vollen Erleuchtung bringen. Das war deren Anspruch. Als powervollstes Werkzeug haben sie entdeckt, natürlich sie brauchten hochkarätige Übung, weil die hatten ja nicht so viel Zeit. Die mussten ja dann Kinder und Männer und Frauen versorgen. Und den Alter, so, ja. Deshalb haben die intensive Praktiken entwickelt. So wie wir ein bisschen auch das nutzen, holotropes Atmen, tiefe Atemarbeit, Trancearbeit. Und interessant ist, wenn man die Linie dann weiterverfolgt, aus dieser Inspiration, intensive Praktiken, ist der innere Yoga im tibetischen Buddhismus entstanden, im Vajrayana. Und das ist der Andockpunkt von Reginald Ray für die somatischen Praktiken, die wir hier machen. Also das zum Beispiel zentrale Raum vor der Wirbelsäule ist eigentlich eine geheime Praxis. Die ist so powerful, dass sie den normalen Leuten nicht gezeigt wurde. Das war was von diesen Vajrayana-Kreisen aus, von den Siddhas. Das Beispiel. Unsere Zeit heute ist anders, aber damals war das so. Aber der entscheidende Punkt ist, und das finde ich faszinierend, die haben mitgekriegt, das powervollste Werkzeug ist nicht eine bestimmte Übung, sondern ist die Verbindung von einem scheinbar normal menschlichen Alltagsleben mit tiefer Hingabe in die Übung. Diese Verbindung, das ist das Werkzeug, das ist der Schlüssel. Und das ist eine Entdeckung von den Siddhas und das ist die Entdeckung von Vajrayana. Deshalb heißt Vajrayana Diamantweg und unzerstörbarer Weg, weil alles dazugehört. Von Sexualität, Paarbeziehungen, Kinder, Schreien, Autoverkehr, Arbeitseinsatz, zu wenig Geld, zu viel Geld, Wasserschäden etc. Alles gehört dazu. Das heißt, die Idee ist genial, die Idee ist, wenn alles dazugehört zur Praxis, gibt es nichts, was uns mehr stören kann, weil es gibt ja nichts anderes mehr. Was soll dich stören, wenn schon alles da ist? Also ist es unzerstörbar. Deshalb Vajrayana, Diamantweg. Und das finde ich ist nicht was von damals Indien und ein paar abgefahrene Buddhistinnen und Yogis und verdrehte Leute. Das ist ein Menschheitserbe. Das geht, wenn es aufgenommen wird, quer durch alle spirituellen Traditionen. In anderer Sprache haben wir das auch in der christlichen Mystik, haben wir es bei den Sufis, bei den Derwischen. Dieser alten Linie Samund Arc, die aus Asien kommt, der wir verbunden sind. Also das und im Schamanischen auch, die Heilung, die Schamaninnen, Schamanen heilen, führt das Leben, das Menschen miteinander führen. Aber dafür braucht es ein besonderes Setting, das Ritual und so, besondere Bewusstseinszustände, Trance und was auch immer. Ja. Und das, wie sich beides verbindet, wie sich beides berührt. Und dann wird nichts mehr ausgegrenzt. Und das ist der Hintergrund, das war für mich die Inspiration, mich das schon lange fasziniert, dass ich das von Reggie gehört habe. Für mich war das der Hintergrund, nicht nur für meine eigene Lebensführung, sondern auch für die Kursarbeit, die wir machen, insbesondere auch für unser Training hier. Aber auch für die anderen Langzeitgruppen, deshalb mag ich Langzeitgruppen, weil wir da diesen Siddha-Effekt haben, von Gruppe und Vertraut und Übung und Alltag und Alltag und Übung und so. Noch einen kleinen Nachschlag dazu. Wenn wir nochmal das hernehmen vom letzten Modul, oder also ersten, von expliziter und impliziter Praxis, ihr erinnert euch, explizite Praxis ist, wenn du wirklich das tust, also meditierst und liegst oder Yoga machst oder eine tiefe Atemreise machst oder im Inquiry. Und implizite Praxis hat mir diese Aspekte von, wie du damit im Alltag da bist oder der Alltag als Übung mit Präsenz, mit Gewahrsein, innerer Freiheit, Kreativität, Verbindung zum Größeren etc. Ne? Implizite Praxis. Dazwischen gibt es ein Element, das wird nicht so oft beschrieben. Und ich habe das mal gefunden bei einem Tantra-Meister und das fand ich ganz super, beim Daniel Audier. Französischen Tantra-Meister, der nennt es anders und ich habe es dann genannt mit dem englischen Wortspiel Second Meditation. Second Meditation ist dieses Wortspiel, gibt ja auch ein Soma
Audio-Dings dazu auf unserem Copecard-Plattform. Kann man sich runterladen. Also Second Meditation ist das naheliegende Wortspiel mit, das ist etwas, das kannst du in ein paar Sekunden machen. Und es ist die zweite Meditation. Also es braucht die erste, the primary meditation, das ist die explizite Praxis, wo wir wirklich meditieren. Das braucht uns als Basis. Ich kann nicht sagen, ich mache nur diese Kurzpraxis. Aber dann ist die Kurzpraxis sehr, sehr wirksam. Second Meditation kann alles sein. Und deshalb beschreibe ich das, es ist wie ein Link zwischen expliziter Meditation und impliziter Meditation, mitten im Alter. Second Meditation kann alles sein, was dir dafür taugt. Ich gebe euch natürlich jetzt ein paar Beispiele, aber du kannst es selber erfinden, was das ist. Klassisch, der Klassiker von Second Meditation ist, also das Wort ist von mir, aber die Übungen natürlich nicht alle, der Klassiker von Second Meditation ist einfach ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Irgendjemand faucht einen an, kommt einem völlig schräg und bevor ich reagiere, atme ich mich in meine Würde. Ich atme nicht meine Wut weg, überhaupt nicht, aber ich atme mich in meine Würde. Ich nehme 3 tiefe Atemzüge und gucke, ob das überhaupt lohnt, sich aufzuregen. Und dann tue ich es vielleicht, aber aus einer anderen Bewusstheit. Ein paar tiefe Atemzüge. Ich gehe mal verschiedene Aspekte durch. Ihr könnt das erweitern, ihr könnt irgendeine der Übungen, die euch gut tut, hernehmen. Ich kenne das schon mal, dass wenn ich schwierige Klientinnen und Klienten habe, dass ich einfach die Erdpraxis mache, Perineumsatmen, dass ich mich hinsetze, kriegt ihr ja nicht mit, dass ich mich hinsetze und atme durch mein Perineum mit der Erde. Und wenn ich dann den Perineumsmuskel, das ist witzig, aber es funktioniert, wenn ich den Beckenbodenmuskel, den Schmetterlingsmuskel, wenn ich den ein paar Mal kontrahiere, also diese Energiepumpe, kontrahiere, löse, dann kommt der andere auf den Punkt. Dann erzählt er endlich das, worum es geht. Also das macht was im Raum, ganz im guten Sinne. Wir schaffen einen Raum, wir schaffen eine Präsenz, wir werden sehr klar. Das ist Second Meditation. Oder einfach in dein Herz zu fühlen. Vieles, was wir ohnehin immer tun, in dein Herz fühlen, wenn jemand traurig ist oder leidet oder ein Kind braucht was. Dein Herz fühlen, gucken, was ist der Response, was brauchst du, wie willst du antworten? Es geht second, ganz schnell. Ich gebe euch einfach noch andere Beispiele, ein bisschen um eure Kreativität anzuregen. Eins, was habe ich erlebt von meiner verstorbenen Mutter, die hat das öfters gemacht. Die hatte mit Meditation jetzt nicht so viel zu tun, aber eine sehr spirituelle Frau und Künstlerin, Malerin, Grafikerin. Und die hat sich dann öfters, wenn es schwierig wurde, ans Fenster gestellt und einfach in die Weite geschaut. Da diese Weite der Natur, die für sie aber mehr war als die Weite der Leidenschaft, das war die Weite ins letztlich Göttliche für sie, einfach wirken lassen. Und dann hat sie sich umgedreht und dann ging es anders weiter. Eine Second Meditation, die zum Beispiel in bestimmten Schulen auch angewandt wird, Thich Nhat Hanh war einer der Meister, der damit gearbeitet hat, ist einfach die Klangschale anzuschlagen. Du die Klangschale schlägst, einfach zwischendurch, die Glocke der Achtsamkeit hat er das genannt. Ja, einfach zwischendurch, alle machen was, kochen, schnibbeln Möhren, braten die Tomaten in der Pfanne, so und ne, bing. Mein Gefühl ist, ich muss nicht mal aufhören, das zu tun. Aber es geschieht von selber ein Innehalten nach innen. Das ist Second Meditation. Wunderbar alltagstauglich. Reggie hat mal, als einer ewiges Reden aufgehört hat, hat er einfach seine Trommel genommen und einen Rhythmus geschlagen. Und dann wurde er stiller, sagte, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte, dass du mal auf den Punkt kommst. Eine schöne Second Meditation, die aus der somatischen Arbeit ist, ist einfach mit deinen Händen dein Herzfeld zu berühren, dir eine Berührung zu geben. Und es ist nahezu unmöglich, dann in einen Wutausbruch zu geraten. Diese Herzberührung ist so nah und öffnend, dass diese Emotionen wie Wut oder Eifersucht oder Aggressivität oder sowas, das ist ein Stück im Hintergrund. Die sind vielleicht nicht weg, aber treten in den Hintergrund. Also sich eine Berührung zu geben oder eine andere Berührung. Hara.
Das wären so Elemente. Entwickelt es weiter für euch. Oder ein Symbol. Ich mag so Steine, die ich von irgendwo mitgebracht habe oder mir jemand geschenkt hat. Einfach manchmal in bestimmten Zuständen Symbolen Stein hernehmen. Ich habe einen Stein aus Crestone, wo Raji lehrt, in den USA, in Rockies. Und so, der enthält für mich auch Vajrayana. Und diesen Stein, wie so ein Kraftobjekt. Das ist nicht eh so. Das ist, passiert was in uns, Verbindung. Also findet eures. Ja, das wollte ich euch einfach noch anbieten. So dieses Second Meditation zwischen expliziter Meditation, wo wir wirklich die Übung machen, oder Praxis, was auch immer das ist, kann auch Yoga sein oder was anderes, und impliziter Übung, wo wir damit präsent sind. Die Second Meditation wie so ein Erinnerer. Vom 23. bis 29. August haben wir ein aktuelles Sommerretreat unter dem Titel Vom inneren Schweinehund zur Leidenschaft für das Leben. Es nimmt die Spur des inneren Boykotteurs, der blockierenden Kraft in uns auf und versucht sie mit ins Boot zu holen. Wir sind 6 Tage in einem schönen Retreat-Haus in der Natur im Montal, im Bayerischen Wald, in einer kleinen überschaubaren Gruppe mit Yoga, Meditation, Atemarbeit, Inquiry, Teachings, Zeiten der Stille und Austausch. Wenn du Interesse hast, schau doch auf unsere Webseite indigofeuer.de.